ARD.
Hi Moritz. Na Bruder, was geht ab?
Buyaka-Schwester.
Wir können jetzt auf jeden Fall eine Sache schon mal abhaken beim großen Talk ohne Gast-Bingo. Und das ist die weirde Anmoderation von Moritz.
Bruder, wie geht es dir in der Hauptstadt? Bist du viel am Brandenburger Tor?
Es gibt extra, uns ist ein, das können wir auch mal teilen bei in den sozialen Medien.
Ja. Uns ist. Stimmt, das habe ich völlig vergessen. Ja.
Siehst du, uns ist was zugespielt worden, nämlich so ein, ja, wie sagt man, so ein Bullshit-Bingo für Talk ohne Gast.
Ja.
Und das ist wirklich sehr schön.
Eine extra Bingo-Karte, die man spielen kann, wenn man uns hört.
Ja, quasi. Genau. Also da kann man mal.
Ich habe mir das einmal durchgeguckt. Ja. Ich muss zugeben, da sind viele Sachen dabei, wo ich mich auch recht wiedererkenne. Bin ich wohl ganz ehrlich.
Siehst du, also eine Sache ist, Moritz sagt irgendwas richtig Weirdes zum Einstieg. Das haben wir schon mal abgearbeitet. Pass auf, ich sag dir die anderen Sachen.
Ja, bitte.
Cold Opener geht länger als eine Minute.
Ja, das passiert. Kann man nichts machen. Sonst ja eine gebunden.
Also Sachen, die man, auf die man achten kann, die man dann abhaken kann.
Ja,
Till
ja.
ist in Italien.
Ja.
Thema Umzüge. Ja. Offenbar haben wir schon oft über Umzüge geredet. Keine Ahnung.
Ja, wir haben vor allem sehr oft über Umzüge gesprochen, die nicht unsere eigenen sind. Du hast andauernd wieder angefangen, weil du dann irgendjemandem beim Umzug geholfen hast und dann nochmal erzählen musstest, wie schlecht das organisiert war. Ja, voll.
Ja, ist manchmal so. Dann Werbung für die Happy Hour.
Ja, klar.
Muss man sagen, ja, stimmt. Dann Till oder Moritz sind oder waren krank.
Ja, ja ey, ich war gar nicht so viel krank.
War, ist bei dir oft, muss man sagen.
Ja, aber ist schon ein bisschen
ich bin, aber ab und zu bin ich auch mal, ja, stimmt. Till unterbricht Moritz beim Kategorie anmoderieren. Machen wir auch.
Das ist mir
also es ist ganz schön hier, für alle, die neu einschalten gerade, also das ist das, was euch so erwartet. Also wenn ihr euch denkt, oh, wird das jetzt hier mein Podcast oder so, das wird passieren. Also das sind alles Sachen auf dem Weg.
Ja, aber das habe ich, also das habe ich gelesen und gedacht, nee, da kann ich mich jetzt nicht so oft dran erinnern, dass du jetzt irgendwie, nee, aber gut. Aber anscheinend ist das wohl so.
Ja, ich unterbreche dich manchmal beim Kategorie anmoderieren, weil manchmal machst du das dann so lange.
Ja.
Und dann fällt mir auf dem Weg dahin, fällt mir noch was ein. Oder ich denke, oh, die Kategorie passt gar nicht so gut.
Ja.
Weißt du? So vielleicht. Deswegen mache ich das. 360 Grad Qualitätspodcast. Ja, das sagen wir häufiger mal. Das sollten wir auch immer wieder mal erwähnen. Es handelt sich hier um den einzigen in Deutschland frei verfügbaren 360 Grad Qualitätspodcast. Danke für eure Gebühren.
Viele wollen es sein. Viele kriegen das Siegel einfach nicht, ne? Das war's ja mittlerweile, das ist ja richtig, das ist ja nicht wie Fair Trade, wo du einfach mal ein bisschen behauptest, du machst das und dann kontrolliert das keiner, sondern das ist ja wirklich, das ist ja jede zwei Wochen ist da eine Prüfung und immer wieder, also man muss sagen, wir schlittern ja nicht mal knapp dran vorbei, wir sind ja immer mitten im grünen Bereich. 360 Grad Qualität, das ist unser Versprechen.
So ist es. 360 Grad, das ist, genau, da drehen wir uns einmal komplett mit der Qualität, einmal komplett 360 Grad um uns selber. Dann, Moritz sagt, dass Till etwas schreiben soll.
Nee, dass Leute Till was schreiben sollen, ja.
Ah, nee, Entschuldigung, habe ich falsch verstanden. Moritz sagt, dass man Till etwas schreiben soll, genau. Also Moritz, genau, das ist irgendwie so, und dann sage ich aber auch immer nein. Ne, bitte nicht mir schreiben. Dann RBB-Bashing, stimmt, haben wir ab und zu mal, lassen wir uns hier, das ist der einzige Sender auch, der, wo wir uns, freundschaftlich, ganz ehrlich freundschaftlich, es ist nie ein Bashing. Es hat dann, wenn, dann hat es auch einen Anlass und meistens geht das ja, wir treten ja nach ganz oben. Wenn dann immer die Intendantin, Intendant, es geht nach ganz oben oder manchmal auch so ganz Rundumschläge, wo niemand weiß, wer getroffen werden soll. Ist aber auch immer nur, meistens ist es ein freundschaftlicher Knuss in die Seite. Wir sind sehr dankbar. Wir sagen danke, RBB.
Ja.
Danke.
Absolut.
Wir sagen danke.
Bester Sender, Super-Team. Den ich nicht höre. Ja.
Till findet etwas, das schneiden wir raus. So, das ist ja die größte Frechheit, du Arschloch. Das ist nicht so, also du musst ja nicht wieder.
Ich höre einfach kein Radio. Ich meine nicht, ich höre nicht RBB explizit, ich höre, wir haben kein Radio, deswegen ich höre keinen Sender, aber es ist der beste Sender von all denen, die ich nicht höre.
Ja, also es ist so, ich höre Fritz sehr oft. Ich bin nämlich, wenn ich Auto fahre, wenn man Auto fährt, hört man doch manchmal Radio. So, und dann höre ich Fritz Radio und mir geht das Herz auf. Mir geht das Herz auf, wenn ich dann immer weiß, ach Mensch, hier ist Fritz, hier bin ich zu Hause, obwohl ich gerade gar nicht zu Hause bin, denn ich bin ja im Auto. Ja. So, Till findet etwas nicht, das er für den Podcast braucht. Stimmt.
Ja, das ist einmal im Monat, zweimal im Monat.
Ja, aber der Podcast lebt ja auch irgendwie davon und dafür, dass man irgendwie das auch irgendwie einigermaßen spontan hinkriegt, ne? Dass man da, dass es aus dem Leben gegriffen ist.
Ja, voll. Also warum sollten wir uns hier verstellen? Es ist ja wie im richtigen Leben. Ja.
Ja. Dann Thema Stadt versus Land, haben wir auch oft. Dann ja. Moritz kennt eine Referenz oder News nicht, absolut. Dann Markennennung, haben wir. Till oder Moritz sind auf Tour, richtig? Sind wir gerade beide
absolut.
Nicht? Es tut uns gut. Tut uns gut. Fritz geprüft, das ist hier auch, das muss man mal sagen, das macht eben den 360-Grad-Qualitäts-Podcast aus.
Ja.
Wir prüfen die Sachen. Also wenn wir sagen hier erstmal, wir blöken irgendwas ins Mikrofon, aber wenn das falsch ist, dann sagen wir es wenigstens auch.
Oder ihr werdet es nie hören, weil das dann auch einfach rausgeschnitten werden muss.
Oder ist rausgeschnitten, genau. Und dann machen wir Werbung für Fabalu, also falsch, aber lustig.
Klar,
dann
natürlich.
Talk ohne Gast wirkt. Sagen wir manchmal. Das stimmt. Wir haben oft einen Einfluss auf die Dinge, die diese Welt. Wie sagt man denn? Magneti. Also, wir haben so ein. Man hat das Gefühl, unser Podcast ist so wie so ein Magnetfeld und die Welt richtet sich zu uns auch ein bisschen aus.
Ja, und ich wollte nie der Erdkern sein, aber wenn das so ist, dann muss ich diese Aufgabe annehmen, um Gottes Willen. Dann ist die Welt
360
Grad um uns rumgebaut, um Gottes Willen. Und ich kann. Ja. Also, wir haben viel zu verantworten, aber nicht die Regierung.
Ja.
Zumindest nicht Teile davon.
Guck mal, und da ist jetzt auch schon das nächste Feld. Moritz erzählt Bullshit. Das haben wir auch schon mal. Dann, Moritz sagt den Namen einer Kategorie falsch. Stimmt, haben wir auch.
Ja.
Dann, Witz über die Anzahl von Moritz Kindern. Klar, mache ich immer gerne.
Klar,
stimmt.
Natürlich.
Debatte darüber, in welche Kategorie eine Zuschrift fällt. Sehr gut. Moritz sagt irgendwas richtig weirdes zum Einstieg. Das hatten wir schon. Dann, Jesus. Das ist von dir. Und dann, vorletztes ist, Till hatte einen Unfall. Und letztes ist, neue Kategorie wird erfunden.
Ja,
absolut
genau.
Richtig. Und damit sagen wir jetzt schon, wir haben den Punkt Cold Opener, geht länger als eine Minute, schon abgehakt. Herzlich willkommen zu Talk ohne Gast.
It's Fritz. Talk ohne Gast. Mit Moritz Neumeier und Till Reiners.
Ich liebe es, dass sich jemand die Mühe gemacht hat. Aber muss auch wirklich, also du musst da wirklich oft hören. Und ich glaube, es ist aber auch jemand, also es gibt ja so Menschen, die vergessen dich, ne? Also die. Also es gibt ein fotografisches Gedächtnis, da hast du irgendwie, da siehst du irgendwas, und du kannst das Bild immer hervorrufen. Und dann gibt es ja auch Menschen, die erinnern sich immer an alles, was ja auch mega anstrengend sein muss. Aber klar, dann irgendwann fällt es natürlich auf. Wenn du den 19. Unfall hast, dann merkst du es ja irgendwann, klar.
Ja, bei uns ist es zum Beispiel komplett anders. Deswegen, also das macht viel unserer guten Laune aus, glaube ich, dass wir auch viele Sachen komplett vergessen.
Mhm.
Das ist wirklich so, aber so oft, wir vergessen so oft Sachen, dass man auch manchmal sich denkt, ah, Moment mal. Machen wir gerade eine Podcast-Folge von letzter Woche.
Ja.
Sprechen wir die gerade doch mal nach.
Ja, ja. Ne? Ja, ja. Ich habe kein besonders gutes Gedächtnis, bin ich ganz ehrlich. Also ich kann mir Sachen merken, aber nicht so gut. Also da rutscht auch mal was durch, sag ich mal.
Aber das macht dich nur noch menschlicher, Moritz.
Ja.
Du bist ein Hochbegabter zum Anfassen. Das muss man so sagen.
Ja, das muss man einfach sagen.
So. Ja. Ich habe jetzt eine Sache mitgebracht, Moritz, die würde ich gerne mit dir besprechen. Und
bitte.
Zwar ist es folgendermaßen. Ich muss ein bisschen ausholen, aber aber alles auf dem Weg ist der pure Fun.
Mhm.
Erstmal muss ich sagen, ich bin ja in der Max-Schmeling-Halle aufgetreten.
Ja.
Und mit meinem Solo. Und da habe ich mir zur Feier des Tages habe ich gedacht, boah, das wäre so cool, wenn Hazel auch mit auf nicht nur Phyllis als Openerin am Start wäre, sondern auch Hazel.
Auch Hazel noch Burger. Hazelburger.
Und Hazel war auch da. So. Und es war ein fantastischer Abend. Und übrigens, da war Hazel, das jetzt schon 2 Monate her oder so, oder 1 Monat her, auf jeden Fall schon jetzt, das war jetzt nicht diese das war schon vor der ESC-Sache.
Ja, ja, so ein paar Wochen davor.
Ja, also Hazel hat ja jetzt am Wochenende ESC moderiert, hat sie fantastisch gemacht, richtig geil, hat mich voll gefreut. Es war das erste Mal seit 10 Jahren, glaube ich, seit Lena, dass ich wieder komplett einen ESC gesehen habe. Einfach um Hazel zu gucken. Da habe ich mich richtig gefreut.
Ja, nicht wegen der Musik.
Genau. Ja. So. Ach so, da muss ich an der Stelle sagen, von wegen mein Italien, man kann das jetzt kaufen bei mir. Ich habe jetzt einen Stream, ein kleiner Hinweis. Man kann das jetzt kaufen und ich habe dann sogar, das ist eine 90 Minuten XL-Version von Mein Italien und es gibt sogar noch so 30 Minuten Backstage-Material, da wo man dann auch unter anderem Hazel sieht. So.
Mhm.
Und
dann
habe ich nämlich bei dieser Gelegenheit Hazel getroffen.
Mhm.
Und sind wir ins Plaudern gekommen und dann hat sie nochmal auch erzählt, dass sie ja im Europapark war und da auch aufgetreten ist.
Ja.
So weit, so gut. Also sie hat eigentlich quasi dafür so Werbung gemacht, dass ich da auch irgendwann mal hingekommen bin.
Mhm.
Wir haben im Podcast mal drüber geredet.
Ja.
Ich bin wirklich mal im Europapark
aufgetreten.
Danach durfte ich Achterbahn fahren bis zum Get-No und es war richtig gut. Es hat richtig Spaß gemacht. So weit, so gut.
Ja.
Ich war so und wir haben eine Führung bekommen durch den Europapark.
Mhm.
Von einem engagierten Mitarbeiter. Und dann sind wir da an eine Wand gekommen.
Mhm.
So, und die hieß Hall of Fame-Wand.
Ja, klar. Ne? Natürlich bist du da.
So, und da gab's, und da gab's so Leute, die sind dann, also da waren so berühmte Leute, Und die haben sich da so hingeschrieben.
Also, man kennt das mit diesen Sternen und den Händen abdrücken und das quasi aber an der Wand.
Genau, so ja. In der Richtung. Ja, das war an der Wand, genau. Und ich glaube, das war sogar auch mit Händen. Man musste, genau, ich glaube auch wirklich mit Händen eingedrückt, aber die waren an der Wand eher. Wie Wall of Fame.
Das ist ein bisschen wie in so vielen Dönerbuden, da ist es dann aber halt so ein Bild von so einem bekannten türkischen Fußballer, der da auch mal einen Döner gegessen hat, da gibt es ein Bild von, in so Klarsichtfolie, die aufgewellt ist schon. Das aber genau. Als Wand im Europapark. Ja, dann bin ich da, ich verstehe.
Ja, genau, also aber es waren so Stars waren da und also richtig so Mike Krüger, Thomas Gottschalk wahrscheinlich, so in der Riege, ja, also wirklich so DJ Ötzi, so. Und dann habe ich... Hat der Typ gesagt, ja, hier so, ja, und dann habe ich so aus Spaß gesagt, ja, ist ja, muss ich ja auch mal hin, ne? Also hier, wegen ich bin ja auch berühmt, ne? Und dann hat er gesagt, ja, genau. Und dann sind wir weitergegangen. So, und nein, aber war okay, so, klar. Also ich bin ja nicht DJ Ötzi, ist ja klar. So, das ist ja gut. Ja, ich bin das erste Mal in einem Europapark, klar.
Ja.
So, dann habe ich mich mit Hazel drüber unterhalten. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, und hast du dann auch die Führung bekommen, habe ich so zu Hazel gesagt, ja, klar. Ja, und dann hast du auch da ist ja auch diese, hier, diese Wall of Fame da auch, ne? Und dann meinte Hazel zu mir, ja, klar. Und hast du dann auch da die Abdrücke gemacht? Und ich habe gesagt, nee, ich hab die nicht gemacht. Nee, gar nicht. Nee.
Also ich wollte, aber ich durfte nicht.
Ich durfte nicht. Nicht berühmt genug. Ey, ihr Arschlöcher. Da muss ich ganz ehrlich mal sagen, ich habe immer in meiner Hand ein Feuer gehalten für den Europapark. Aber da muss ich sagen, also wirklich hinten raus, richtig verkackt. Ich komme nicht mehr in den Europapark, bevor ich nicht meine Hände irgendwo reindrücken darf. So viel ist klar. Ja, also ich möchte da wenigstens...
Ja, da haben die anscheinend ganz feste Kriterien, so, aber es gibt ja, sagen wir mal so, es ist ja nicht der einzige Park, so, wenn jetzt da draußen wenn jetzt hier ein kleinerer oder mittelgroßer Freizeitpark jetzt irgendwie sagt, weißt du was, wir haben ja auch so eine Wand.
Also nee, ich nehme jetzt nicht so eine Kirmes, Moritz, machen wir meinen Hollywood-Moment nicht kaputt. Hier irgendwie so ein scheiß Jahrmarkt mit drei Buden oder was. Nein, ich möchte den fucking Europapark, ja, den Park, den größten Park Europas oder was das ist, außer Disney World oder so, irgendwie so eine, keine Ahnung, was die da für sich sagen, weil irgendein Superlativ gibt's da, ja. Ich möchte in den fucking Europapark, der mir so viel Freude bereitet hat, ja, dem ich so viel Freude bereitet habe, bin da aufgetreten für einen schmalen Taler, um den Menschen da Liebe zu schenken. Ja, aber es reicht ja offenbar nicht. So, jetzt muss ich dich mal fragen, Moritz. Ja, stand nicht da neben Hazel so, ach so, ja, cool, schön für dich. Nee, das habe ich nicht erlebt, ja. Wie wäre es jetzt mal ganz ehrlich mit uns, ne? Jetzt mal ohne Spaß. Stell dir mal vor, dir wäre das mit mir passiert. Wir sind gemeinsam, du bist im Europapark aufgetreten, ich bin im Europapark aufgetreten und du sagst so zu mir, ja krass, das ist ja auch diese Wall of Fame, so, ne? Und ich sag dann, ja krass, hast du da auch die Hände reingemacht, ne? Und dann musst du sagen, nee, ne? Wieso? Wie fühlt sich das an, Moritz?
Ja,
wie ist, also jetzt ganz sei ganz ehrlich, sei ganz ehrlich zu mir.
Ich bin ganz ehrlich.
Okay.
Ich bin, also das ist ja ein Fakt, so ist das ja. Also es ist ja rein faktisch so, du bist ja einfach bekannter als ich, so viel Hazel bekannter ist als du. Das heißt, es ist ja wohl,
Oh, das tut nochmal weh, wenn man das als Fakt tut es nochmal mehr weh.
Naja.
Es ist einfach...
Also ich ganz im Ernst, am meisten komme ich in Zeitungen vor, wenn über deine neue Show berichtet wird und da steht, dass du mit mir einen Podcast hast. So, das ist ja okay, weiß ich ja. Ist ja jetzt nicht, also es tut nicht weh, es ist in Ordnung. Ja. Ich kann damit leben, du. Deswegen, ich wollte nur noch mal sagen, also Hazel hat nun mal jetzt gerade den ESC moderiert und du ja gar nicht.
Der hat den ESC moderiert. Ich weiß, aber das war ja schon vor der ESC-Moderation. Das muss man auch mal sagen. Das ist, die haben sich schon vorher entschieden, die haben schon vorher sich gesagt, naja. Ja gut, treten ungefähr in der gleichen Halle auf, aber naja, also richtiger Star ist ja Hazel. Das ist ja schon klar. Also Till Reiners hat sich jetzt hier irgendwie über seinen Podcast hier so reingesneakt. Da müssen wir mal gucken, wie der sich entwickelt. Weil da kommen sie angeschissen, Moritz. Da kommen sie irgendwann angeschissen. Ja? Und ich weiß was, die kommen irgendwann angeschissen, ja? Jetzt vielleicht auch mit der Show und so, ne? Könnte mal nochmal passieren, dass sie nochmal neu angeschissen kommen irgendwann, ne? Und da weißt du, was ich da sage? Da sage ich nein, sage ich da nämlich.
Haben sie jetzt so, der weißt Zug du, ist abgefahren.
Moritz, es bedeutet mir nicht viel. Moritz, mir geht's doch nicht darum. Darum geht's doch nicht. Es geht mir um die Kunst. Ja? Aber du kannst doch nicht. Also, Jetzt, irgendwo muss man doch mal einen Punkt setzen. Irgendwo habe ich doch auch meinen Stolz.
Ja, es ist schon, also was wirklich doll ist, ist, dass man vor dieser Wand steht und man sagt, ich kann da auch unterschreiben. Und dann sagen die, nein. Das ist einfach so toll.
So nach dem Motto, so weit kommt's noch. Wir lassen jetzt hier nicht Hinz und Kunz die Hände abdrücken.
Ja, wen nehmen wir noch hier? Den da vorne oder was? Einfach nur, ja, so machen wir das nicht hier. Weil er hier die Pommes verkauft. Nee.
Ja, also das war jetzt...
Aber das ist einfach, du brauchst einen anderen Park. Ich war jetzt ein Wochenende lang mit dem ältesten Kind im Heidepark, Heidepark Soltau.
Ja, wie ist ein Heidepark?
Stabiler Park. Ja,
ja, das Heidepark Soltau.
Übersichtlich, aber groß genug für ein Wochenende, ist super. Und was mir am meisten aufgefallen ist, ne, alle Leute, die da gearbeitet haben, waren so unbeschreiblich nett und freundlich. Alle. Also morgens um 10 hat es da geregnet, standen wir da trotzdem an. Kam da jemand, völlig durchnässt. Hallo, herzlich willkommen, kommt rein. Immer Späße mit den Kindern gemacht, immer Späße. Also alle, von vorne bis hinten, nur nette Leute.
Das scheint mir ein Park zu sein, der gut ist. Ja. Das scheint mir einer zu sein, der das Herz am rechten Fleck hat. Gab's da so eine Helden-Ahnengalerie? Gab's da sowas?
Ich weiß nicht, ob die eine Wand hatten. Ich durfte den Kolossus unterschreiben. Wenn man da hinkommt und bekannt ist, darf man so eine Unterschrift auf diese vordersten Waggon von der krassesten Achterbahn machen.
Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Das ist meine Lieblingsachterbahn.
Ich weiß.
Das ist ja aus Holz.
Ja, kannst dich da...
Die liebe ich. Das ist die Achterbahn aus Holz.
Ja, ich hab da schon mal in Klammern hintergeschrieben. Wäre nett, wenn dir Till Reiner das auch mal fragt. Dem ist das sehr wichtig.
Du bist ein dummes Arschloch. Das stimmt nicht. Du lügst, ne? Du lügst gerade.
Ja, natürlich.
Das wäre so ein Stich in mein Herz. Wirklich, ganz ehrlich, weil ich liebe Freizeitparks. Ich bin super auf den Freizeitparks, ja. Und wenn du kriegst es einfach so hingeworfen.
Nein, aber ich habe doch nicht so geschrieben, da um Gottes Willen. Leute kannten mich da nicht.
Oh, Moritz, ey, das ist ein Glück. Das ist ein großes Glück, dass sie dich nicht kannten. Weil du musst dich ja auch immer mal in meine Lage reinfühlen, weißt du?
Ja.
Dir bedeutet das alles nicht. Du hast dieses Privatleben, du hast die drei Kinder. Ja, aber was habe ich denn sonst? Ja, ich will zwei Abdrücke einfach in der Wall of Fame.
Alles, was du hast? Ja, alles, was du hast, ist keine Unterschrift im Europapark. Eben,
das habe ich. Das ist doch scheiße. Ich wusste gar nicht, dass es mir wichtig ist. Bis Hazel mir das erzählt hat.
Nee, aber das ist so, ne? Ja, man weiß gar nicht, bis einem das wichtig ist, bis es wehtut.
Ja, bis es wehtut. So,
man denkt, man hat einfach nur Schuhe an, bis sie zu klein werden.
Ja, aber das ist auch das Ding mit dem relativen Einkommen und der relativen Armut. Das wird ja immer gemessen am Durchschnittseinkommen.
Ja, klar.
Ja, und auch immer, es geht ja immer um Ausgeschlossenheit. Wenn du gesagt bekommst, Moritz, du gewinnst hier von RBB, wir haben nochmal eine Sonderausschüttung, 500.000 Euro kriegst du, ne? Würdest du dich freuen?
Und würde ich mich freuen.
Genau, pass auf. Aber jetzt, eine unfassbar große Summe, eigentlich toll. Ja, kann man total viel mitmachen, total super, fantastisch. Mhm. Lebensverändernd. Könntest du dir überlegen, was mache ich denn jetzt damit? Ne? Schon ein bisschen. So, und jetzt stellst du dir vor, Fritz Party, Weihnachtsfeier, und du sagst so, versuchst du hinterm Berg zu halten, ne? Ja, ne, war gut, letztes Jahr war gut, ne? Weil du denkst, die anderen haben gar nichts bekommen. Ne? Ja, und dann lassen die anderen durchblicken, die haben 1 Million Euro bekommen. Jeder von denen hat eine Million, nur du hast 500.000 Euro bekommen. Ja? Und das ist so psychologisch interessant, weil ich glaube, dass Leute dann unterschreiben sogar, also soll es jetzt so bleiben, wie es ist, diese Verteilung, oder wärst du dafür, dass alle nur 250.000 Euro bekommen? Und ich glaube, die Mehrheit der Menschen wäre bereit, 250.000 Euro weniger zu bekommen, damit alle das Gleiche bekommen.
Damit alle weniger bekommen.
Das ist interessant, oder?
Ja, klar, du hast recht. Du musst es alles immer im Kontext der Verhältnisse sehen. Ja. Auf jeden Fall. Voll.
Ja.
Also wenn du jetzt irgendwie, also ist auch anders, ne? Wenn du jetzt irgendwie 500.000 Euro bekommst, oh, mega krass. Wenn jetzt irgendjemand, der Multimillionär ist, 500.000 Euro bekommt, ist so, cool.
In der,
also brauche ich nicht, fällt mir auch nicht groß auf, aber ja, das ist klasse.
In super, der Gruppe klasse, von Hazel freundlich. Und mir hat Hazel 100% Abdrücke bekommen. 100% Wall of Fame. Naja. Liebe Grüße an Hazel, Shoutout an sie an der Stelle. Ne, ich mag sie trotzdem, aber der Neid zerfrisst mein Gesicht. Naja.
Ja, aber das ist oft, ich habe das Gefühl, ich habe das gestern wieder gesehen bei dir, dass es da einfach, dass es so Momente gibt.
Was Was hast du denn gesehen?
Ja, gestern lief ja die neue Folge von Falsch, aber lustig.
Ach so.
Und da warst du ja zusammen mit Anna Lucia und mit Bruno Barnaby.
Ja.
Bei dem du sich direkt klar gemacht hast, wie cool du den findest.
Ja, der war cool.
Und da war auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, von Neid zerfressen, aber das war schwer für dich auszuhalten, ne?
Oh, der hat so einen coolen Style irgendwie. Also guckt euch den bitte mal an. Es ist schon wirklich ein cooler Typ. Und da weißt du sofort, da kommst du nie hin. Da kannst du dir jetzt dreimal...
Nee, das ist was Natürliches.
Ja, da kannst du dreimal irgendwie einen Hip-Hop-Kurs machen. Einen Hip-Hop-Kurs, sag ich auch schon. Als
ich sag mal so, wenn du einen Hip-Hop-Kurs machst, dann bist du nicht von Natur aus cool.
Nee, genau.
Vor allem nicht, wenn du drei machst.
Ja, ich weiß auch nicht, was man da... Ein Hip-Hop-Kurs. Er weiß nicht, wie ich darauf komme. Aber der hat so eine natürliche, der ist wie ein Gepard, bewegt er sich.
Ja,
weißt du? Der geschmeidig ist das. Wie so eine Raubkatze. So eine Coolness, das erlernst du nicht. Samt weich. So. Während ich gehe so, bom, 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 so gehe ich durchs Unterholz. Da machst du nichts.
Ja, das stimmt. Aber du musst also, das Ding ist, du musst das trotzdem auch deine Verhältnissen sehen. Ne? Weil wenn ich mir so angucke in dem Video, ich finde, sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält.
Ja, meinst du? Es ist ein Blick so, als gäbe es da hinter seinem Blick 1000 Stäbe und hinter
1000 Stäben,
und hinter 1000 Stäben keine Welt?
Keine Welt. Gar keine Welt. Ganz müden Gang hat er.
Ja, ne?
Meine Meinung. Aber ja, müsst ihr selber gucken. Gerne mal groß kommentieren.
Aber so ein müder Gang, geschmeidig starke Schritte.
Aber für euch ein Panther ist.
Der dreht sich so im allerkleinsten Kreise, oder?
Ganz kleiner Kreis. Ja. Das ist ja das Stimme. Ganz kleiner Kreis nur.
Ja.
Klar, den geht er cool, aber ist ein ganz kleiner Kreis. Ja. Weil du hängst ja dann auch nur rum mit coolen Leuten.
Ja.
Und so viele coole Leute gibt's halt nicht.
Nee, und hinter dem kleinen Kreis habe ich das Gefühl, der dreht sich um nichts, und hinter dem steht ein betäubter, großer Wille.
Ein starker Wille, sehr starker Wille.
Achte mal drauf. Ja, siehst du, das können wir dann. Wir können dann noch so ein altes Gedicht, weißt du? Das können wir dann noch.
Das ist unser Hip-Hop, Till.
Das ist unser Hip-Hop.
Da kicken wir die Reime.
Das ist nicht richtig. Ja, das ist einfach nicht richtig. Ja.
Oh, es gibt so viele Sachen, Till.
Ja, das war so ein kleiner Aufreger. Der hat mich ein bisschen neidisch gemacht. Naja.
Es gibt so viele Sachen, die nicht richtig sind. Und das ist ein bisschen schade, dass wir jetzt kurz darüber sprechen müssen. Aber ich würde gerne über eine Sache kurz sprechen. Ich werde versuchen, mich kurz zu fassen.
Oh nein.
Aber uns wurde geschrieben.
Oh nein.
Uns wurde geschrieben.
Jetzt was Ernstes, ne?
Jetzt kurz was Ernstes.
Es ist noch schlimmer als es mit den Händen.
Es ist noch schlimmer mit den Händen. Es ist so, dass wir uns von mehreren Leuten geschrieben wurde. Meistens LehrerInnen oder Eltern mit Kindern an Schulen, die uns geschrieben haben, dass an ihrer Schule Flyer ausgelegt wurden oder verteilt wurden vor dem Schulgebäude von der Identitären Bewegung. Die Identitäre Bewegung ist eine rechtsextremistische Gruppe. Kennt man vielleicht, ne? Martin Sellner ist da der Chef in Österreich. In Deutschland haben die auch einen Chef, aber den kennt keine Sau. So. Und da wurden diese Flyer verteilt und dann haben LehrerInnen geschrieben und gesagt, ey, das ist jetzt voll, da sind so Fragen drauf, ne? Also die Idee dieses Flyers ist, ey, Kids, stellt mal die Fragen in der Schule. Da Lehrer hassen diese Fragen. Und jetzt werden da LehrerInnen mit diesen Fragen konfrontiert und haben geschrieben, ja, das ist jetzt irgendwie ein bisschen...
Moment, alles
ein bisschen
also die Nazis verteilen gerade... Die verteilen gerade... So Flyer überall, an den Schulen. Die stehen vor der Schule und verteilen da Flyer. Und auf der Flyer steht drauf, an die Kinder. Und die sagen den Kindern, hey, stellt mal den Lehrern und Lehrern diese Fragen.
Genau, es sind vier Fragen.
Okay, verstehe.
So.
Okay, vier.
Es sind vier Fragen.
Ja gut, das ist ja übersichtlich.
Das ist übersichtlich, sind auch nicht viele Fragen, aber die Fragen haben es in sich. Und ich würde dir einmal kurz gerne, ich habe jetzt wirklich 3,5 Stunden dafür recherchiert und würde gerne einmal darauf quasi so ein bisschen die Antworten geben können, um so zu sagen, guck mal, das könnte man zum Beispiel sagen oder das versucht die Identitäre Bewegung. Weil das ja nicht nur interessant ist für diese Leute, sondern das sind alles die Themen, mit denen man immer dann konfrontiert ist, wenn man mit rechtsextremen Leuten oder Leuten, die auf dem Weg dahin sind, rechtsextrem zu werden, diskutieren muss. Weil es die Schlagworte sind.
Die sind dann so tendenziös wahrscheinlich, die Fragestellung.
Ja, und einfach Quatsch auch viel. Ja. Genau, tendenziös trifft es zum Beispiel bei der ersten Frage. Die erste Frage ist, war es besonders für Frauen schon immer so unsicher bei Nacht? Fragezeichen. Dann gibt es da so einen ganz kurzen Text dazu. Der ist, durch die Masseneinwanderung ist die Gewalt gegen Frauen stark gestiegen. Ja. Letztes Jahr waren 40% der Tatverdächtigen bei sexuellen Übergriffen gegen Frauen Ausländer. So, die sind überrepräsentiert, offene Grenzen bringen unsere Frauen zunehmend in Gefahr. So, da steht er jetzt und da ist jetzt, das soll man jetzt einen Lehrer oder eine Lehrerin fragen. So.
Da wird man ja jetzt hier, wie heißt sie, die in der Schweiz lebt?
Alice Weidel.
Die wurde doch da an so einem See... interviewt und also da wurde tatsächlich eine ganz normale Frage gestellt, nämlich wie oft sind Sie in Ihrem Wahlkreis eigentlich? Also er hat natürlich insinuiert, dass sie nicht da ist, was ja auch stimmt, aber dann darf man das ja fragen.
Ja.
Und sie hat gesagt, nee, das ist eine tendenziöse Fragestellung. Oder eine tendenziöse Frage. Ja, und das ist tatsächlich eine tendenziöse Fragestellung. Da würdest du ja auch sagen, das ist eine tendenziöse Fragestellung.
Das ist eine sehr, sehr tendenziöse Fragestellung, genau. Erstens, weil, das ist klar, also die Idee ist, dass du sagst, es geht erstmal, es ist immer schon immer so unsicher bei Nacht. Und man muss sagen, ja, Deutschland war immer schon für Frauen unsicher bei Nacht. Was es suggerieren soll, ist, naja, es gibt jetzt viel mehr Übergriffe. Und auch das stimmt. Die Zahl der Übergriffe in Deutschland nimmt jedes Jahr zu auf Frauen. Also es ist, wenn du dir die Zahlen anguckst, einfach nur desaströs und Frauen leben gefährlich. Jetzt muss man aber sagen, Frauen leben vor allem gefährlich in ihrem eigenen Zuhause, nämlich mit einem Partner oder einem Ex-Partner. So, die allermeisten Übergriffe passieren jetzt nicht auf einer Straße, von der Disco oder sowas, sondern zu Hause durch Partner oder Ex-Partner. Jetzt steht ja diese Zahl drin mit, die sexuellen Übergriffe, und da sind 40% waren ausländische Tatverdächtige. Das habe ich jetzt, ich habe da sehr viel Zeit investiert, diese Zahl zu suchen, aber ich weiß nicht, woher diese Zahl kommt. Die ist einfach nur ausgedacht, dass dieses 40% sind Ausländer. Es ist Quatsch, es ist... Man kann zum Beispiel die Bundeskriminalstatistik sich angucken. Ne? Da sind dann alle Fälle drin, die aufgenommen wurden letztes Jahr. Und dann kann man gucken, wie viele Übergriffe gab es, wie viele wurden angezeigt. Und das sind 127.000, was eine Menge ist. Und das sind nur die, die angezeigt werden. Ne? Es gibt viel mehr. Und von den 127.000 Übergriffe waren über 100.000, 106.000 von den Verdächtigen waren deutsch. Das heißt, 40% kommt gar nicht hin. So, und es geht noch doller als Übergriffe. Ne? Es gibt zum Beispiel sexuellen Missbrauch. Das waren 26.000 Fälle. 21.000 Fälle waren deutsche Tatverdächtige.
Nee, das kommt dann auch nicht hin.
Und jetzt muss man sagen, natürlich gibt es aber auch sehr viele Übergriffe gegenüber Frauen, auch durch Menschen, die keinen deutschen Pass haben. Aber das bleibt auch sehr, sehr oft in dem Kreis von Leuten, die keinen deutschen Pass haben. Das heißt, Männer ohne Pass sind übergriffig gegenüber Frauen ohne Pass, ohne Deutschen. Das heißt, es ist eine krasse
Sache. Macht sich besser, aber in dieser Logik ist es natürlich so, ist natürlich gegen diese komische Erzählung von, ah, da kommt der schwarze Mann und vergewaltigt die weiße Frau. Ja. Das ist ja so diese Erzählung.
Das stimmt, das gibt's, aber das ist nicht das, was am meisten passiert. Aber was der nächste Schritt ist, das suggerieren zu, das ist das, was alle Leute immer irgendwo anbringen. Naja, wenn man sich das anguckt, die Kriminalstatistik, die Ausländer sind viel krimineller. Sind überproportional, sind Ausländer kriminell im Vergleich zu Deutschen. Das stimmt auch in der Statistik, muss man einfach sagen. Aber da muss man auch wissen, wie man so eine Statistik liest. So, es gibt einen ziemlich großen Anteil von Straftaten bei Leuten, die sind quasi Ausländer, werden sie hier genannt. Das sind einfach Menschen, die sind, weiß ich nicht, asylsuchend oder sind im Asylverfahren. Jetzt muss man da erstmal alle Verstöße gegen das Asylrecht abziehen. Das sind nämlich die allermeisten Straftaten. Und dann vergleicht man das immer noch, und das ist natürlich furchtbar, das ist trotzdem immer noch.
Also sag mal, so ein Verstoß gegen das Asylrecht, ganz kurz, sag mal.
Naja, du darfst jetzt zum Beispiel nicht arbeiten, wurdest beim Arbeiten erwischt, oder du darfst deinen Landkreis nicht verlassen, warst beim Landkreis, du bist zu einem Termin nicht gekommen, du hast irgendwas nicht beim Amt vorbeigebracht, du warst beim Deutschkurs nicht, also das sind Verbrechen, alles Verbrechen, Straftaten, die du als, wenn du einen deutschen Pass hast, gar nicht begehen kannst. Und trotzdem ist es so, dass sehr viel mehr Tatverdächtige, jetzt in der prozentualen Verteilung von wie viele Leute sind hier deutsch und nicht deutsch vom Pass her, werden von Leuten begangen, die keinen deutschen Pass haben. Und das ist ganz einfach, sich anzugucken, indem man guckt, naja, aber also wer ist denn in Deutschland asylsuchend? Das sind nämlich vor allem junge Männer. Das sind vor allem junge Männer in einem gewissen Alter, die in Massenunterkünften leben, die nicht arbeiten dürfen und so. Und wenn man sich jetzt anguckt, nicht im Vergleich zu allen Deutschen, sondern da die zum Beispiel die alten Menschen rausrechnet und die Kinder und sich nur anguckt, gibt es denn so eine Gruppe Deutsche, die sind ungefähr so vergleichbar mit den Nichtdeutschen? Also junge Männer, vielleicht keine Arbeit, wohnen auch nicht besonders hübsch. Und dann muss man sagen, ja, ist ungefähr, beide Gruppen sind ziemlich gleich kriminell. Also sei es nur mit Gewalt oder mit Raub oder mit Betrug, das ist ziemlich genau vergleichbar. So. Das ist der erste Punkt.
Die Unterstellung ist ja immer, ah ja, da kommen jetzt Menschen, die sind eigentlich so, also das ist die rechtsextreme Erzählung, die sind eigentlich qua ihrer Genetik, sind die so aggressiver.
Ja, ja.
Und dann kulturell. Wird dann, genau, und dann, genau, das wird dann so meistens gesugarcoated mit, ah, ist kulturell, so
genau.
Kulturelle Sache, das wird dann nicht mehr so, das ist ja klar.
So ist das bei denen.
Also es gibt so verschiedene, genau, da gibt es so verschiedene Rassismusabstufungsformen.
Ja, genau. Ja?
So, und aber eigentlich wird immer wieder gesagt, ah, die sind anders, die passen ja nicht hin, die sind aggressiv, die bringen unser Land in Gefahr. Das ist irgendwie so die ganze, oder? Genau. Das soll so die ganze Erzählung sein. Irgendwie.
Das soll das sagen, genau. Und rein empirisch ist das Quatsch. Wenn du deutsche Männer in die gleiche Situation steckst, dann sind die genauso kriminell. Mhm. Also man muss auch nochmal sagen, die allermeisten Menschen, die hier Asyl beantragen oder asylsuchend sind oder im Prozess sind, sind absolut nicht kriminell. Das ist ja der nächste Punkt. Mhm. Und es ist sogar so, das ist auch ganz interessant, wenn jetzt Menschen hierher kommen und die dürfen hier bleiben und die fangen an zu arbeiten, dann dauert das 4, 5, 6, 7 Jahre und dann arbeiten die nicht nur sehr viel mehr, sondern auch sehr viel ausdauernder als Deutsche tatsächlich.
Was, also heißt, was meinst du mit ausdauernder?
Die Arbeitszeit, naja, also die arbeiten einfach mehr. Die arbeiten öfter, mehr und zuverlässiger. Wenn du dir anguckst, wie oft sind die krank, wie viele Stunden arbeiten die pro Woche, wie viel Einsatz kriegen die, dann ist die Zahl da höher als bei Leuten, die hier geboren worden sind in Deutschland.
Ja.
Einfach weil die, ja, die kommen ja zum Arbeiten. Ja, die kommen halt her zum Arbeiten. Dann machen sie das und dann machen sie das auch durchhaltender als Menschen, die hier geboren worden sind. Mhm. So, das ist der erste Punkt. Also es ist ziemlich viel Quatsch. Die zweite Frage ist, sind Deutsche bald die Minderheit in Deutschland? Und da ist die Antwort, nein, das ist gar nicht so. Also das ist auch nach keiner Zahl. Daneben ist so ein Tortendiagramm, da ist so ein ganz großer schwarzer Teil und so ein ganz bisschen gelb. Und da steht dann, 87% sind bald nicht deutsch in Deutschland. Und hier, der kleine 13%-Teil ist nämlich, genau, und da ist ja erstmal eine erschreckende Zahl. Ne?
Okay, aber das ist ja zu 100% gewürfelt.
Das ist ja, naja, das ist die einzige Frage, wo es eine Quelle zu gibt, wo gesagt wird, das kann man hier auch nachlesen.
Ja.
Da ist nämlich eine Homepage. Dann guckt man sich an, was ist für eine Homepage? Das ist die Homepage, die das nämlich beweist. Die Homepage ist tatsächlich, das ist eine Homepage, die wurde gemacht von Bernhard Zimniok. Der hat die Homepage erfunden und aufgebaut und verwaltet die. Das ist übrigens ein ehemaliges Mitglied der AfD im Europaparlament. Und der schreibt da in dem Text, ich habe das hier ausgerechnet, anhand von einer Zahl, die stimmt. Die ist echt.
Ja, das ist gut.
Und so ist das.
Und dann ganz ist ehrlich, das fertig. So war das, so war mein mündliches Mathe-Abitur. So, genau so.
Das ist so frech.
Ja, eins im Sinn, dann müsste das hier soweit meiner Kenntnis nach so richtig sein. Ja.
Aber genau, das ist ja die Erzählung von, ne? Das sind immer mehr und wir werden hier bald zur Minderheit. Da muss man ja immer fragen, aber wer ist wir? Und was die ja meinen ist, naja, bio-deutsche Leute. Leute, die in der dritten Generation oder in der vierten oder fünften, da haben alle immer nur in Deutschland gewohnt. Mhm. So. Und also habe ich gedacht, naja, aber gucke ich mir, vielleicht ist da was dran, gucke ich mir mal an. Und tatsächlich sind das in Deutschland, gibt es 30% der Menschen, die in Deutschland wohnen, haben Migrationshintergrund. Mhm. Das ist ja das, was gemeint ist, ne?
Genau, weil.
Sind immer noch 70% ohne Migrationshintergrund.
Aber du rechnest dann damit auch, das sind Leute, die deren Eltern sind.
Eltern oder Großeltern.
Oder Großeltern sind eingewandert und sie haben mittlerweile einen deutschen Pass.
Genau, und da kann man sich nämlich, habe ich gedacht, ja, vielleicht meinen die ja das, vielleicht Leute ohne deutschen Pass. Und es gibt in Deutschland tatsächlich 14 Millionen Menschen ohne deutschen Pass.
Mhm.
Da muss man jetzt sagen, gut, da sind jetzt auch 5 Millionen kommen aus der EU, dann kommen da nochmal einige aus Ländern, die für selbst Rassisten okay ist, nämlich Kanada und Amerika und sowas. Mhm. Und dann bleiben noch 10 Millionen Menschen über. Und das stimmt, es wohnen 10 Millionen Menschen in Deutschland, die haben keinen deutschen Pass.
Ja, da kriegen Rassisten Schaum vor den Mund, weil es geht ja schon noch irgendwie immer. Dann, also klar, Portugal und so, das sind ja sozusagen nicht die bösen Ausländer, sondern es wird ja dann ganz klar nach rassistischen Gesichtspunkten irgendwie geguckt. Also, oder? Also es ist doch schon immer, sind es Muslime oder haben die keine weiße Haut? Das ist schon immer, oder? Das sind eigentlich so zwei große Gesichtspunkte.
Genau. Ja, das sind die. Genau, da gibt es ja sogar eine Zahl, in der steht so, in den deutschen Großstädten ist dann, da ist ein, die Jugendlichen haben so und so viel Prozent Migrationshintergrund. Zum Beispiel wird hier genannt Bremen. Bremen hat 59%, steht hier drin, haben der jugendlichen Menschen einen Migrationshintergrund. Kann man jetzt, ist eine Sache bei Google oder bei Ecosia, kann man eingeben und gucken, stimmt nicht, es sind tatsächlich 40%. Und die zweite Antwort darauf ist, das stimmt, aber die meisten Menschen mit Migrationshintergrund in Bremen kommen direkt aus Europa. Das ist jetzt nicht, also auch wenn das für mich egal ist, ist es in dieser Diskussion von, wir werden hier überrannt, das ist völliger Quatsch.
Ja, vor allen Dingen finde ich es ja dann auch nochmal irgendwie nochmal spannend. So, also es gibt ja schon die Diagnose, dass es nicht genug Kinder gibt in Deutschland. Also Deutschland kann aus sich heraus nicht so, also wenn es jetzt immer so wäre wie jetzt, dann wäre Deutschland tatsächlich irgendwann ausgestorben. So, ist ja logisch.
Nee, also werden die Deutschen, die immer schon hier gewohnt haben in dem Landstrich, über Generationen weg, ja, dann werden die irgendwann ausgestorben.
Genau. Stimmt. So, was natürlich immer, so Projektionen sind natürlich immer ein bisschen Quatsch, weil, also es hat sich ja jetzt auch, also vor 100 Jahren wie, was war da? Was war vor 100 Jahren? Da war 1925.
Da war so zwischen den Kriegen.
Genau. Und da waren ja jetzt nochmal zwei Weltkriege dazwischen. Das heißt, man kann jetzt oft nicht absehen, wie sich so eine Bevölkerungszahl genau entwickelt und was überhaupt so los ist. Ne? Na, ist ja so. Also wenn man das, also das heißt sozusagen eine Projektion, ah ja, wenn man jetzt die letzten 20 Jahre nimmt und das dann hochrechnet, ja, ja, stimmt, aber erfahrungsgemäß ist es dann nie so wie den letzten. Die nächsten 20 Jahre sind nie so wie die letzten 20 Jahre. Das kann man sagen. Es ist immer ja, sehr viel Bewegung drin. Ne?
Und zweitens muss man sagen, spricht absolut nichts dagegen, wenn in Deutschland sehr viele Menschen wohnen, ja, deren Vorfahren oder deren Familien oder die selbst Migrationserlebnisse haben. Also das ist völlig egal. Es gibt jetzt, es sagt nichts über irgendwas aus.
Ich bin da auch echt noch gespannt, weil das wird jetzt, also es gibt immer noch so diese Grund, also diese alarmistischen Erzählungen von, ah ja, wir müssen jetzt aber, also es ist ja immer noch so, es ist ja komplett brainwashed, dass da jetzt immer noch gesagt wird, ja, wir müssen jetzt aber, wir brauchen weniger Migration. Und ich denke, aber die ist jetzt schon auf einem niedrigen Stand seit x Jahren. Geht krass zurück. Also was ist so, und dann denke ich mir so, und vor allen Dingen, wir werden jetzt bald wieder eine andere Diskussion haben, nämlich, ach so, Moment mal, wir haben jetzt gar nicht mehr genug Leute in den richtigen Positionen. Also das fand ich irgendwie auch so interessant, dass gesagt wurde, es gibt so wenig, also weil Friedrich Merz hat gesagt, ja, also mit der 4-Tage-Woche werden wir jetzt unseren Wohlstand nicht halten können in Deutschland. Da muss man sich auch angucken, warum arbeiten Leute oder warum gibt es weniger Arbeit? Es ist so, es gibt einfach so wenig Fachkräfte mittlerweile, dass teilweise gesagt wird, ja, also, oder auch nicht genug zu arbeiten, dass gesagt wird, ja, weißt du was, um euch irgendwie zu halten, dann machen wir das so, macht mal nur 4 Tage die Woche.
Naja, es ist das. Und nee, zweitens,
sonst haut das hier gar nicht hin.
Gibt ja auch diese rechte Erzählung von, naja, Leute dürfen ja nach Deutschland kommen, aber nur wenn die hier dann auch arbeiten. Wir brauchen hier so Fachkräfte. Und da gibt es empirische Studien, die dir sagen, naja, aber Fachkräfte kommen nicht, wenn du nur Fachkräfte hierher kommen lässt. Also es gibt dieses Beispiel von, naja, jetzt gibt es die ganzen Syrer, die müssen hier weg, sagen die Rechten. Und dann hast du aber die Situation, dass es da irgendwie 6.000 ÄrztInnen gibt aus Syrien. So, ja, die sollen bleiben. Die sollen hier bleiben, die brauchen wir ganz dringend im Gesundheitswesen. Naja, aber es ist auch nachgewiesen, dass wenn du sagst, Syrer sind hier nicht willkommen, dann gehen auch die ÄrztInnen. Und zwar in Länder, wo man sagt, hier ist man allgemein willkommen. Also ja, es ist alles merkwürdig.
Ich denke mir dann auch mal, also man will dann immer schon so die Leute, die sozusagen, die sollen am besten schon fertig hier hinkommen. So?
Ja.
Aber das ist eben oft nicht so, ne? Also in einer fertigen Ausbildung oder besten auch Rechtsanwälte oder was weiß ich. So, wo ich mir denke, ja, aber vielleicht können wir auch mal die ganze Diskussion irgendwie anders anfassen und fragen, okay, wie kann man Migration so gestalten, dass die Leute, die hierher kommen, bestmöglich medizinisch-psychologisch versorgt werden und dann in eine Ausbildung kommen. Weil das wird das sein, worum es geht. Und wir tun gerade, wir machen gerade alles dafür, dass die so vor sich hin vegetieren, dass die gesagt bekommen, ah, wir haben eigentlich gar keinen Bock auf euch.
Ja, geht bitte wieder weg.
Und was soll denn dann, so, wir kriegen keine besondere Unterstützung, so, wir werden euch extra nochmal ganz viele Steine in den Sattel, als hätten wir Angst. Also, als hätten wir jetzt schon Angst, dass sie uns die Arbeitsplätze wegnehmen. Aber das Ding ist, davon ist genug da, wenn Leute genug qualifiziert sind. Also, kommt doch, also seht doch zu, dass die Leute irgendwie in Ausbildung kommen. Absolut. Also, oder, und dann gibt's auch so Leute, die sind so, also, es gibt ja etliche Leute, die sind dann hier so Physikprofessor oder so und fahren dann Taxi. Also die gibt's ja wirklich. Und die fahren dann Taxi.
Ja, klar.
Oder die sind, die haben eine richtig gute Ausbildung. Die haben eine Ausbildung als Arzt. Ja. Aber das wird hier dann alles nicht anerkannt.
Nee. Da finden das
Papiere. Und man sich denkt, ja, aber genau, ja, das können wir leider nicht machen. Das ist jetzt hier leider, also das geht gar nicht. Ja, also klar, in Syrien warst du Arzt. Aber hier bist du niemand, ne? Oder so, also es gibt unterschiedliche Länder, ne? Müssen wir jetzt mal gucken, so, wo ist das? So, man muss schon gucken, irgendwie, okay, sind wir bereit, als Deutschland zu sagen, was kannst du denn als Arzt? Was ist denn die Ausbildung? Was geht denn hier? Und dann pragmatisch zu entscheiden, ach so, oder weiß ich nicht, du bist Erzieher.
Egal was, ja, Erzieherin, Pflegekraft.
Du super viel Erzieher gesucht. Was. Du bist Pflegekraft. Ah, okay, also was kannst du? Ah, du Ingenieure. Hast seit 10, 20 Jahren in dem Bereich gearbeitet, genau. Ja, gerade bei Ingenieuren denke ich mir auch so, ja, also.
Ich kenne mehrere IngenieurInnen.
Sie habt ja die gleichen Zahlen benutzt.
Ja.
Ne? Also Statik oder so, ne? Also, dann kann man mal gucken, okay, bei Pflege oder so, wie ist da der Ausbildungsstand? Und dann guckt man irgendwie so, also man könnte da ein bisschen pragmatisch mit umgehen.
Ja.
Mit der ganzen Nummer.
Also wenn wir hier immer schon reden von Bürokratie abbauen, dann mach es da auch. So, aber mach es konsequent und mach es schnell und bring die Leute vernünftig unter, damit
nur bei Comedians nicht. Das ist klar.
Das ist klar.
Da habe ich Angst.
Dritte ist, Angst. Bereitet mich die Schule überhaupt auf das Leben danach vor? Ja, nee. Das, also ich, die Antwort ist nein, glaube ich auch nicht. Aber ich verstehe, also ich habe keine Ahnung, worauf die jetzt hinaus.
Was ist das denn jetzt für eine Sache? Warum ist das denn jetzt da?
Ich verstehe es gar nicht. Ich verstehe es nicht mal dadurch. Ich verstehe nicht, aber selbst wenn man das da drunter liest, verstehe ich nicht, was deren.
Also ja, aber das ist so ein, ich weiß aber, pass auf, aber da kommt jetzt durch, woher das kommt. Das ist so ein ganz trauriger, frustrierter Schulabbrecher. Ja, der sich irgendwann gedacht hat, so, ja, ich schaffe das auch alleine. Ne? Ich schaffe das auch ganz ohne Schulabschluss. Und dann hat er im Getränkemarkt angefangen. Und dann hat er gesagt, ja, wie sieht's hier aus mit einer Ausbildung? Dann hat er gesagt, ja, aber ganz ohne Schulabschluss ist schwierig. Da wäre gut, wenn du eine Maßnahme machst.
Ja.
Ne? Ja, und dann ist er da irgendwann, da hat er sich gedacht, ja, oder ich werde Nazi.
Ja, ich glaube,
dann machen wir das lieber.
Ja, ich mach das. Also, ja, ich zahle auch kein Geld. Ja. Ja, aber dann kann ich so Flyer machen. Ja, ist auch geil.
Ja, mache ich den jetzt erstmal einen schönen rassistischen Flyer.
Ja, weil das ist so richtig komisch. Also da steht dann sowas wie, naja, das ist, deine Lehrer bereiten dich auf die Welt der Boomer vor. Spoiler, diese Welt existiert nicht mehr. Du musst schuften und der Staat zahlt Millionen an Asylleistungen. Und man denkt, ah ja, okay, ja, verstehe ich. Also es ist keine Herleitung. Also ich bin auch auf deren Seite bei dem Punkt, weil also, ich denke, nee, das stimmt, die Schule bereitet Moment, dich nicht auf das Leben vor. Aber ich weiß nicht, was das für die Nazis jetzt von Bedeutung hat.
Na gut, aber Moritz, wir haben doch gerade das Gedicht, haben wir doch noch gekonnt. Jetzt muss man auch mal ehrlich sein.
Ja, genau. Aber jetzt sag ich mal, das bringt ja, also wenn
wir konnten das doch noch.
Klar, aber jetzt gehst du los zum Getränkeauslieferer und der fragt, ja, aber was hast du denn Qualifikationen? Ja. Und du sagst, ja, mein Blick ist vom vorübergehenden Stäbe so mild geworden, dass er nichts mehr hält. Da würde er auch sagen, ja, alles klar, super, machen wir eine Maßnahme. Also.
Ja, weil das ist jetzt Getränkemarkt, wäre jetzt auch für mich der falsche Job.
Ja, klar, aber du weißt doch, also wir haben doch, klar, voll viele Sachen aus der Schule haben wir nicht gebraucht. Wäre voll cool, wenn die, die das brauchen, das gerne lernen, aber ich hätte gerne was anderes gelernt. Ja. Kann man sich das drüber unterhalten, aber es hat nichts mit diesem Nazi-Krams zu tun. So, Frage Nummer 4, wir wollen das mal zu Ende bringen hier.
Ja, okay.
Die Frage ist, Remigration möglich? Und da denke ich, aber hey, was ist das für eine Frage? Also Remigration ist dieser Vorschlag zum Beispiel von Martin Sellner, wir haben das alle in dieser Potsdam-Konferenz, die wir abgehalten haben, da war die Idee, ey, alle Leute, die hier keinen deutschen Pass haben, die bringen wir weg. Und zwar bauen wir da zum Beispiel so eine Lager auf in Madagaskar oder in Algerien. Und dann schicken wir die alle dahin und dann sollen die da sein. So in so Lagern einfach. Mhm. Und das machen wir im ersten Schritt mit denen, im zweiten mit denen, die den Pass gerade haben. Und im dritten Schritt auch mit Leuten, die vielleicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber die unserer Meinung nach nicht deutsch genug sind, weil die zu sehr arabisch sind. Und dann schmeißen wir die alle raus. Und da ist die Frage, ist Remigration möglich? Und da ist die Antwort, ja, natürlich ist das möglich. Wir leben in einem Land, das hat den Holocaust organisiert. Die Frage ist nicht, ob das möglich ist. Klar, ist das machbar, aber die Frage muss ja sein, ist das eine gute Idee? Und die Antwort ist nein, weder wirtschaftlich noch moralisch. Es ist einfach immer eine dumme Idee, das zu machen. Ist immer falsch. Das ist ein bisschen, als würdest du als Lehrer da in die Klasse gehen und die Frage stellen, sag mal, ist das möglich, dass ich Stefan in der ersten Reihe hier jetzt mit dem Stuhl in die Fresse hau? Die Antwort ist ja, aber die Frage muss ja sein, soll ich das machen?
Wollen
und
da
ist die Antwort, nein, das wollen wir nicht machen.
Ja, wäre das möglich, den ganzen Nazis die Pässe wegzunehmen? Das ist eine Gegenfrage, die ich stelle. Das wäre gut.
Du, natürlich wäre das mal. Das Remigration für alle Menschen, die rechts wählen, ist das möglich? Ja, das ist möglich.
Da würde ich sofort, da würde ich mich da hinstellen und erstmal die ganzen Pässe einsammeln und sagen, das kriegt er erst wieder, wenn er jetzt mal wieder ein bisschen was Nettes auf eure Flyer schreibt.
Ja, das ist eine gute Idee. Ist das möglich? So?
Ja.
Das ist erstmal,
ist das möglich? Das wäre möglich. Das wäre erstmal möglich.
Also nach meinem Kenntnisstand gilt das ab sofort.
Wäre das ab sofort wirklich, ja.
So, also man muss ein bisschen recherchieren, aber man kann da auf jeden Fall darauf antworten. Das sind alles dumme Suggestivfragen, die Sachen implementieren wollen. Und ich bitte euch, falls ihr LehrerInnen seid und dieses Thema aufkommt, macht euch die Mühe, das einmal zu recherchieren. Guckt euch hier und da einen Faktencheck an und antwortet auf die Fragen von SchülerInnen, weil nichts schlimmer ist, als darauf nicht zu antworten, weil sich dann die Antworten woanders geholt werden.
Ja, danke, Moritz. Ja. Danke für die Recherche. Ja. Danke, hast du sehr gut gemacht.
Ja, viele haben die, glaube ich, gar nicht mehr gehört. Jetzt vielleicht im ersten Durchgang, unsere Sachen, die Recherche. Weil, das wurde mir zugesagt, von Fritz direkt. Das wurde tatsächlich hören viele Leute unseren Podcast scheinbar zum Einschlafen und stellen ihren Timer so auf die Hälfte, damit sie zwei Abende dazu einschlafen können. Nee, bei ziemlich genau nach einer halben Stunde bricht die ZuhörerInnenschaft extrem ein. Aber viele fangen auch nach einer halben Stunde an zu hören. Also das ist tatsächlich, viele Leute nutzen das hier zum Einschlafen, die sind jetzt schon lange weg hier, die hören das alles gar nicht mehr.
Ja, und ach so, jetzt ist quasi so der inoffizielle Teil.
Jetzt ist der, jetzt ohne die Hiopais hier.
Oh, das liebe ich übrigens immer, wenn man so in so Arbeitskontexten, wenn man so sagt, ja so, jetzt sind wir jetzt hier schon im inoffiziellen Teil.
Ja, ja, genau.
Das finde ich immer, da muss ich sagen, da denke ich mir immer, ja, aber für mich ist das eigentlich der offizielle Teil, weil also genau für diese unseriöse Zeit, da geht ja für uns die Sonne auf.
Ja, aber weißt du? Ich kenne das auch. Also wenn das so ein Meeting ist.
Da geht ja die Arbeit los. Ja.
Wenn das ein Meeting ist, wo ich mich wirklich auch zusammengerissen habe, da professionell zu sein, wenn jemand sagt, der inoffizielle Teil, ja. Ich merke, dass ich sofort einen anderen Ton anschlage. Ja.
Oder? Man kriegt sofort Bock wieder. Weil da wird auch, da darf auch gelästert werden. Da, ja, wird meist gesagt, ah, was machen wir denn mit der Party? Oder ja, können wir, oder inoffiziell, können wir immer, dann werden so die Ärmel hochgekremmelt und wird gesagt, ja, also ein Bier können wir doch hier mal, ja. Oder? Also,
ja, ich trinke nicht mal, aber ich habe sofort das Gefühl, ich habe gesoffen hier gleich, Leute. Freue ich mich drauf.
Ja, genau. Ohne das zu wollen. Ja, aber es ist irgendwie so, genau. So, und jetzt im inoffiziellen Teil muss man sagen, ey Moritz, ich habe das jetzt hier noch gar nicht gesagt, ich kann es ja einmal sagen.
Ja, bitte.
Ich kann es ja einmal jetzt hier
sag
stolz
es
verkünden.
Jetzt endlich mal. Ja.
Also ich habe es mit der Sendung, wir haben das irgendwie so verschleppt, jetzt muss ich einmal offiziell sagen. Mhm. Geil, ich habe eine Late-Night-Show, es geht los am 20.06. könnt ihr das euch angucken, da werde ich wohl ab und zu mal drauf hinweisen. 20.06.2025. Ja. Um 23 Uhr im ZDF. Meine Sendung heißt Till Tonight. Es ist eine Late-Night-Show. Sie wird sehr, sehr gut. Sie dauert eine halbe Stunde. Ich bin jetzt schon aufgeregt. Übrigens, schreibt uns weiterhin an diese eine Adresse, an diese E-Mail-Adresse, falls ihr ein Problem habt. Dafür, für diese Sendung ist das übrigens. Mhm. Und ich sag mal so, Till packt an, heißt die Kategorie. Mhm. Und da packe ich an. Ich komme zu euch und mache euer Leben besser. Das ist ja klar.
Ja, ich finde das super, dass der große Comedy-LOL-Star jetzt den Sendeplatz von Böhmermann im Sommer übernimmt. Habe ich in der Bild gelesen.
Alter, so ist das überall. Das ist wirklich unfassbar. Das ist wirklich überall. Also da weiß ich, da merkst du auch so, wie Medien mittlerweile arbeiten.
Ja.
Also das ist so richtig, du merkst die Verzweiflung durch die Zeilen. Also alles muss möglichst clickbaity formuliert werden. Es ist so, ich habe den, also Jan Böhmermann geht zusammen mit der Heute-Show ganz normal, wie so alle wie Jahre zuvor.
So wie jedes Jahr.
So wie immer, in die Sommerpause.
Ja, klar.
So. Und jetzt ist es aber so, da haben sich gedacht, naja, die Leute sind so dran gewohnt, dass da was kommt. Da kommt dann auch immer noch so ein Ersatzprogramm. Also gibt es zum Beispiel bei der Heute-Show, gibt es eine Heute-Show-Spezial und danach lief irgendwie was anderes. Die sind so gewohnt, dass es läuft. Lass doch mal, wenn Till jetzt eine Late-Night bekommt, lass das mal auf deren, quasi in diesen Ländeplatz, auf diesen Ländeplatz laufen. Ist doch ganz smart. Die Leute sind gewohnt, irgendwie Freitagabend wird es lustig im ZDF.
Ja.
Da ist es irgendwie eine lustige Sendung, also soll Till da senden. So haben sie einfach gedacht. So, und was wurde dann daraus?
Ja,
daraus wurde dann, dieser Mann ersetzt Jan Böhmermann.
Ja.
Ich denke, nein, kann man so gar nicht sagen.
Was?
Und die geilste Nachricht ist dann wirklich,
so krass.
Also, da haben die nochmal alles an Hass reingesteckt, was Jan Böhmermann gegenüber, ne, ist Böhmermann nun endlich Geschichte? ist die Schlagzeile. Das wird wahrscheinlich so eine rechte Seite sein.
Doll.
Das ist wirklich so, ist Böhmermann endlich Geschichte? Und dann, es darf spekuliert oder gar gehofft werden, was wohl hinter dem plötzlichen, in Anführungszeichen, Rückzug des ZDF-Provokateurs Jan Böhmermann stecken mag. Böhmermann macht in Anführungszeichen, wirklich Wahnsinn, und dann Böhmermann macht und in Anführungszeichen dann Pause. Wo ich denke, nein, ihr könnt einfach die Anführungszeichen weglassen, es ist einfach Pause.
Ja, so wie jedes Jahr.
Ja. Also es ist irgendwie...
Ja, ist ja Wahnsinn. Das ist so gut.
Ja.
Das ist so gut.
Also es ist wirklich, wirklich crazy.
Ja, ich glaube, so ist das mittlerweile. Ne? Du musst, also das ist ein völlig normalisierter Vorgang, den man ja sonst so wahrnimmt, aber jetzt quasi in deinem direkten Beispiel, das nochmal 1:1 sich anzugucken, wenn man denkt, ah krass, wie man selbst aus der Nachricht einen clickbaitigen Überschriftsding machen kann. Und das ist ja gemein. Es ging ja viel weniger um dich als um Jan Böhmermann in der Nachricht. Also es ist ein bisschen so,
genau.
Also in der Nachricht ging es ja so viel um dich, wie das ja um dich ging in Hazels Handabdruck an der Wand im Europapark, nämlich ganz wenig nur.
Boah, jetzt bist du ein Arschloch, ne? Das ist immer wirklich, dass du da jetzt das nochmal aufreißt, ne? Weil jetzt habe ich endlich, und Moritz, ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe die Late-Night-Show jetzt auch, das wusste ich vorher nicht, ne? Aber ich mache das hier auch für den Europapark.
Ja.
Ich mache das für meine beiden Hände im Europapark. Sende ich mich da rein, um dann irgendwann zu, ich kann jetzt nicht auch den, sorry, Deutschland hat nicht gewonnen, die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwann den ESC moderiere, ist wie verschwindend gering.
Ja, muss man
was
sagen.
Was soll ich machen? Ja.
Dann würdest auch du oft im Stich gelassen schon.
Ja, ist ja so. Ja, es war heute. Hast du es eigentlich gesehen, ESC, ne?
Nee, ich wusste, dass es ist und ich wollte es mal erst angucken wie ein Hazel, ja. Aber ich hatte einfach auch einfach keine Zeit. Also ich war mit meinem Kind im Europapark, im Heidepark und hab das da nicht geguckt.
Wirklich Samstag oder was?
Ja, ja.
Den ganzen Samstag über?
Ah, ja, verstehe. Und den Sonntag, ja. Wer hat denn gewonnen? Welches Land hat gewonnen?
Habt ihr da gepennt? Nee, Moment, habt ihr da gepennt?
Ja, sicher.
Da spitze ich aber die Ohren.
Ja, ach, das ist ja geil. Haben wir da geschlafen im Abenteuer-Dschungelzimmer.
Mhm. Mega geil. Und hat es deinem Kind Freude bereitet? Ja, ne? Das ist schon geil.
Mein Kind fand das richtig, richtig geil. Mhm. Der erste Tag ging für mich auch. Es war ganz okay. Es war mittendrin Gewitter. Ja. Deswegen fuhren die ganzen Bahnen für eine Stunde nicht. Was mir, bin ich ganz ehrlich, sehr gelegen kam.
Warum?
Das ist schon doll. Also ich fand das schon recht doll mit den Bahnen.
Ach so, aber du meinst die Achterbahn.
War alles okay, war alles in Ordnung.
Weil ich dachte, die Bahn fuhren. Ja, ja. Ich dachte, du bist ja besser mit dem Zug hin. Nein,
Achterbahn. Die Achterbahnen durften dann nicht fahren.
Okay.
Ja, konnten wir mal sitzen, konnten wir mal ein Eis essen. Ne? Und dann habe ich gedacht, aber war eigentlich abends, saßen wir da immer in diesem Hotel auf dem Gelände und gesagt, ja, eigentlich easy weggesteckt. Ja. Zweiter Tag, darfst du dann eine halbe Stunde, wenn du im Hotel schläfst, eine halbe Stunde früher rein. Das heißt, es ging keine Wartezeit mehr.
Ach, das ist ja geil.
Ja.
Das ist ja geil.
Wir konnten also die ersten drei Bahnen machen, ohne dass wir anstehen mussten. Da habe ich gemerkt, das ist schon zu doll. Ne?
Genau. Ich weiß, wenn man so ganz viel hintereinander so ganz schnell macht, das ist wirklich nicht gut. Dafür ist das ist manchmal ganz gut, dass man ein bisschen warten muss. Das ist richtig. Geht mir auch so.
Aber voll, ja. Und das, also der Genickbruch war der freie Fall für mich. Da ist dieser Scream Tower, der ist 71 Meter hoch und fällt dann mit 100 km/h.
Im übertragenen Sinne, muss man sagen, weil für viele ist das auch der richtige Genickbruch. Es ist im übertragenen Sinne der Genickbruch gewesen. Du hast nicht wirklich ein Genick gebrochen gehabt. Alles gut.
Nee, ich habe nicht wirklich ein Genick gebrochen gehabt. Aber es ist perfekt austariert. Ich muss sagen, ich bin großer Fan von diesem Scream. Ich fand den schon am besten, weil es arbeitet viel mit Todesangst und Panik.
Ja.
Aber es ist so, du wirst dann da so, du fällst dann da einfach so runter und es ist jedes Mal, wenn wir das gemacht haben, wir waren da öfter zwangsweise drin, weil mein Sohn wollte das unbedingt.
Der Freefall Tower
Und jedes Mal, wenn ich gedacht habe, ja, jetzt ist es nicht mehr gut, jetzt kriege ich richtig Angst, es war genau der Moment, wo er gebremst hat.
Ah, sehr gut.
Also es war perfekt austariert. 71 Meter.
71 Meter purer Spaß. Pures Entsetzen.
Ja, 71 Meter, pure Panik, aber ein Gefühl von danach.
Schön, dass man, also, what a time to be alive.
Richtig was ausgeschüttet im Gehirn. Ja, Wahnsinn.
Ist das deine Lieblingsbahn gewesen, der Freefall Tower?
Ja, mit Abstand.
Ah, interessant.
Ja, also ich mochte auch, es gab auch so eine Bahn, da hängst du so drin und du wirst dann so rumgerissen.
Ja.
Und das ist, das war beim ersten Mal echt cool, beim zweiten Mal tat es weh, beim dritten Mal habe ich fast gekotzt. Beim vierten Mal bin ich nicht mehr mitgefahren.
Ja. Meine Lieblingsbahn war wirklich das Kolossos. Das ist diese Holzachterbahn, die sehr hoch ist und sehr groß.
Ja.
Die ist doch da, ne? Ist richtig?
Ja. Die ist da,
Also ich fand das immer noch, also so sehr ich die anderen Bahnen auch mag, aber ich mag irgendwie, und das ist gar nicht so eine, da passiert gar nicht so viel. Also die fährt einfach sehr hoch und dann fährt sie sehr tief runter.
Ja, Looping oder so. Mhm. Ja, aber sehr schnell.
Sehr schnell, aber so Helixe gibt es dann halt. Also wie sagt man da? Mhm. So wie so ein Korkenzieher quasi, so eine Kurve, eine runde Kurve.
Ja.
Genau, wie im Parkhaus, genau. Das ist eine Helix, ja, genau. Und ich weiß auch nicht, irgendwie fand ich das am geilsten. Ich glaube, ich mag auch, dass es aus Holz ist. Das ist so ein Ganzes, das gibt dem Ganzen noch so einen Charme von, das könnte ja auch alles zusammenbrechen. Das ist wirklich krass, also es ist komplett.
Ja, im Grunde genommen könntest du das auch zu Hause bauen.
Ja, es ist ja wirklich, also auch so.
Wir hatten jetzt den Platz, ne? Aber
ja, die hatten jetzt den Platz, aber wenn du, gib mir ein paar Europaletten, das mache ich dir. Ja, genau. Es wirkt ja wirklich so ein bisschen so, also es sind so, also du siehst ja, wie es gemacht ist. Es ist einfach so ein Holzgestell. Ja. Und dann ist da diese Bahn drauf und man denkt sich, ach, das ist ja krass, dass der TÜV das abgenommen hat. Das ist, hätte ich ja nicht so gedacht.
Immer wieder Wahnsinn. Mhm. Ja. Wir waren in so einer Bahn so und dann standen wir da vorne und mussten kurz warten. Und dann stand da so der Typ, der das betreibt und meinte, ja, ich bin ganz froh, dass die heute fährt. Da hatten wir gestern nur eine Stunde offen, da hatten wir große Probleme. Und eine Freundin mir meinte, was heißt denn Probleme? Ja, mit den Bügeln. Da war der Relais rausgeflogen, konnte man nicht mehr fahren, die sind immer aufgegangen. Und dann meinte sie, und heute geht's? Ja, bis jetzt ist super. Und dann meinte der Mann daneben, ja, aber was heißt denn, die sind aufgegangen? Kann das, also während der Fahrt oder was? Nee, der kann nicht passieren, glaube ich. Und dieses glaube ich, das ist nicht gut. Und dann habe ich gedacht, kann auch sein, dass das gar nicht stimmt.
Ja.
Das und er uns auch einfach Angst gemacht hat.
Ja, genau, auf jeden Fall. Hundertprozentig. Ich habe auch irgendwo mal so ein Video
gesehen,
auch
wo jemand gemacht.
Ja, genau, da wurde jemand in so ein so Bungee-Jumping oder so.
Ah, auch so ein Freefall-Tower. Ja, ja, ja.
Also so ein Freefall-Tower, irgendwie so, ne? Der stand dann da, oder ein Freefall-Tower, genau. Und dann wurde da gesagt, oh, fuck, das geht nicht. Und, oh nein! Und dann ist er schon gefallen.
Ja.
Ne? Und wurde dann längst, so krass, ich sterbe jetzt.
Hier blinkt was rot.
Ja, so genau. Ihr Blick war so, nein. Und wo dann merkst du, nee, die haben dich einfach nur verarscht. Oh, das finde ich super geil.
Ja.
Also, weil das ist so kurz. Cool.
Das ist richtig, richtiges Commitment.
Das ist absolutes Commitment und man denkt halt kurz, man ist gestorben, man ist dann nicht gestorben und dann geht einfach für einen sozusagen die Zusatzzeit des Lebens los. Man holt sich quasi künstlich so ein Nahtoderlebnis ins Haus.
Ja, das ist sehr gut. Kann ich nur empfehlen. Nahtoderlebnis kann ich nur empfehlen.
Mal ganz was anderes. Ich habe jetzt, das möchte ich einmal nochmal kurz ansprechen, weil ich es so fantastisch fand. Mhm. Und da wirklich, es war für mich ein Eye-Opener. Und zwar, ich habe jetzt Nudeln gemacht.
Toll.
Ja. Und ich habe die jetzt, ich weiß, Moritz, für dich
also
ist das jetzt.
Also, du hast den Teig gemacht und Nudelmaschine und was?
Ja. Ja, ja, ich habe die richtig, richtig gemacht. Also, richtig.
Ich habe Nudeln gekocht.
Nein.
Und den Eye-Opener. Das ist gar nicht die Frau.
Nein, ich habe die richtig hergestellt.
Ja, okay. Also richtig den Teig und dann so eine Nudelmaschine.
Mhm. Moritz, geil. Das war mir so nicht klar. Das war mir nicht klar, wie einfach es ist, zu Nudeln zu machen. Das war mir nicht klar. Das ist ja Wahnsinn. Mhm. Weil ich weiß, dass mir Leute immer gesagt haben, ja, ist ja im Grunde nur Mehl und Wasser oder im Grunde nur Mehl und Ei. Aber wir haben das dann gemacht mit so einem erfahrenen Koch und so, der hat uns das gezeigt, in Bologna noch. Und das ist ja wirklich nur, also das sind zwei Zutaten, das wusste ich nicht. Ich dachte, da kommt doch irgendwie was rein, zwei, drei andere Sachen oder so. Nein, es ist wirklich ein Ei auf 100 Gramm. Da hast du dann so 100 Gramm, da machst du ein Ei rein, that's it. Das wird dann so durchgeknetet, das ist der Teig für Nudeln.
Ja, ist genial. Das ist fantastisch.
Wusstest du das? Ich wusste das nicht.
Ich wusste das, weil ich mal überlegt habe, sowas zu machen und so eine Maschine zu kaufen.
Ja.
Und dann wurde angemerkt, von anderer Seite aus, dass das ja vielleicht wahrscheinlich sein könnte, dass das wieder eine von diesen Maschinen ist, die denn da viel rumstehen, die wir gar nicht nutzen. Ja. Und dann hatte ich aber schon recherchiert, was da, also habe ich gesagt, so, ja, das geht ja voll schnell. Hab gemerkt, es geht voll schnell, musste aber einsehen, dass das vielleicht die gleiche Idee war bei dem Smoothie-Macher, bei der Eismaschine, bei dem Waffeleisen, bei dem Sandwich-Maker, dass das viel auch gar nicht so genutzt wird, wie ich dachte. Deswegen haben wir das jetzt nicht. Aber ich wusste, dass das die Zutaten sind, ja.
Ja, weil wir haben das sogar, das wusste ich gar nicht. Ich wollte auch das kaufen, aber hab dann enttäuscht festgestellt, ich hab's sogar schon. Und das wird wirklich, die Nudel wird so, ich möchte noch zwei, drei Nudel-Fun-Facts nachreichen. Das wusste ich nämlich auch nicht. Italien unterscheidet sich in der Produktion der Nudeln zwischen Nord und Süd dadurch, dass das eine mit Ei gemacht wird und die andere nicht mit Ei. Mhm. Deswegen ist auch diese Bolognese, also deswegen hat der Bürgermeister von Bologna es unter Strafe gestellt, der hat verboten, dass es Spaghetti Bolognese gibt. Das ist nichts, was es in Bologna gibt. Also die Ursprungs-Bolognese, Ragout, wird gemacht mit Tagliatelle.
Okay.
So, denn Tagliatelle,
und Spaghetti
so immer.
Macht man dann im anderen Teil, oder was?
Die macht man im anderen Teil. Die macht man im anderen Teil. Und der andere Teil Nudeln, nämlich nur mit Wasser und Mehl. Da nehmen die ein anderes Mehl, da nehmen die das Semola-Mehl mit Wasser. Und so machen die dann ihr Zeug.
Ah, okay.
Ja, wusste ich nicht. Genial. Wahnsinn.
Noch mehr Facts?
Ja. Nee, das soll es jetzt erstmal gewesen sein.
Ja,
wir haben jetzt hier ganz schön viele Facts gehabt.
Ja, da machen wir eine neue Kategorie raus. Nur über Nudeln. Kommen wir nächste Woche zu. Was wir einmal, ich möchte noch eine kleine Empfehlung aussprechen. Ne? Aus unserer großen ARD-Familie gibt es den Podcast vom Y-Kollektiv, da kann man mal reinhören. Wenn jetzt irgendjemand denkt, Y-Kollektiv kenne ich doch. Ja, man kennt die vor allem von diesen YouTube-Videos, wo die so Reportagen und sowas machen. Ich habe das früher, es gibt so ein paar Reportagen, ne? Die habe ich mir schon so oft angeguckt, weil ich fand das so geil. Es gibt zum Beispiel die Reportage, die heißt Spielsucht. Und das geht um diese Automaten, wo du Geld reinschmeißt. Und das ist quasi eine Reportage bedeutet, da ist ein Journalist mit seiner Redakteurin, und die so reden mit Leuten, die süchtig sind, die süchtig waren, die reden da über die Gesetze und sowas und spielen aber auch ein bisschen, um auch diese Erfahrung zu machen. Und dann gibt es am Ende, das ist 15 Minuten, geht es darum, wie süchtig machen das ist. Und das Ende dieser Reportage ist, dass er sagt, so, wir spielen jetzt hier noch und ich schmeiß da jetzt das ganze Geld rein und dann ist das Gutabend alle. Und das war's. Und das ist zu Ende. Die Doku ist zu Ende, der Abend ist zu Ende, ist alles weg. Und dann ist es, ja, und das war's jetzt, das war's. Und dann sitzt er da nämlich, ja, das war's. Und während so eine Abspann kommt, sagt er, ja, ich schmeiß noch ein bisschen Kleingeld nach und hol so eine Fuffi. Und du siehst, wie das schon außerhalb der Kamera ist. Und er wirklich, also er da so reinschlittert in dieses, ja, ich versuche einmal.
Ja, komm, einmal noch.
Einschaltmeinung.
Einmalmeinung.
Und das ist das beste Ende für eine Reportage, was ich jemals gesehen habe. Weil ich dachte, wie gut kannst du Sucht zeigen? Also es ist einfach so gut, ja. Und die haben auch einen Podcast, darüber wollte ich auch was sagen, aber es ist vor allem, guckt euch Spielsucht vom Boy-Kollektiv an. Nur gut.
Ja, ist doch geil. Und dann hört den Podcast, ich habe das ungeprüft, sage ich das jetzt einfach mal. Aber das, ich habe schon auch auf jeden Fall ein paar Reportagen gesehen, die ich geil fand. Ja,
die Reportagen waren immer ganz gut. Ja.
Ja. Ach, sehr schön. Moritz, wir müssen jetzt auch wieder los.
Wir müssen los. Am spät. Ja. Leute, wir hören uns nächste Woche wieder. Ihr macht das toll, falls ihr jetzt...
Das sagen Leute immer in US-amerikanischen Filmen, sagen Leute immer, dann, wenn sie auflegen, ich muss los.
Ja.
Und die müssen dann nie los.
Nee, man muss aber auch selten los. Also ich finde, es gibt ja weniger Momente, wo man los muss, als wo man da bleibt.
Stimmt. Also ich muss jetzt zum Beispiel auch, wenn ich ehrlich bin, ne?
Ja.
Ich muss gar nicht los.
Ich muss tatsächlich los, weil meine Frau seit 3 Minuten weg sein muss und ich jetzt die Kinder übernehme und Armbrot messen.
Ah, fuck, Moritz, tschüss.
Ja, tschüss.
Fritz ist eine Produktion des RBB.